Ja, nochmal, liebe Geschwister, seid herzlich gegrüßt von meiner lieben Frau Gertrud und auch von mir. Und diejenigen, die schon länger hier in der Arche Stade zu Hause sind, die wissen, dass wir auch von unserem früheren Dienst hier mal für 3 Jahre in Stade mit diesem Ort und auch dieser Gemeinde sehr verbunden sind. Und wir freuen uns über das, was Gott hier tut und dass die Gemeinde am Wachsen ist, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in ihrem Herzen wächst und der Geist Gottes euer Leben führt und ihr der Heiligung nachjagt und Menschen errettet werden. Der Arthur hat mir die Freiheit gegeben, ein Thema zu wählen, das mir so auf dem Herzen liegt. Und da bin ich darauf gestoßen, dass es verschiedene Begriffe gibt in der Bibel, die man mit Bekehrung bezeichnen kann. Ich wollte mal fragen, ihr Lieben, was gibt es denn so für Begriffe, wenn man sagt, der Betreffende hat sich bekehrt oder ich habe mich bekehrt? Was kann man da noch sagen? Ich habe Gnade gefunden. Ich habe Buße getan. Wie? Frieden. Wiedergeboren. Man kann, wie? Umgekehrt. Errettet. Errettung. Erlösung. Recht. Oh, guck mal, hier sind jetzt greifen wir in die Schatztruhe, nicht wahr? Ja, Rechtfertigung. Freisprechung. Okay. Also ich muss schon sagen, ihr habt schon rausgefunden, wo ich drauf hinaus will. Man könnte auch noch sagen, die Vereinigung mit Jesus, das sagt die Bibel auch, dass wir vereinigt worden sind durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, als wir uns bekehrt haben. Und nun gibt es aber in Galater 4 und nicht nur da, aber diesen das Wort nehmen wir mal zum Ausgang der Botschaft, noch einen weiteren Begriff, der nicht immer so geläufig ist unter den Christen, aber der in der Bibel vorhanden ist. Und zwar schlagt mal auf Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, welche er loskaufte, unter dem Gesetz, damit, Moment, habe ich es richtig gesehen? Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Man kann auch übersetzen, Annahme an Sohnes statt. Wir sind angenommen worden und haben die Sohnschaft empfangen. Die Annahme an Sohnes statt. Man kann auch sagen Adoption. Die englischen Übersetzungen sagen alle the spirit of adoption. Die übersetzen das glatt weg. Und Luther übersetzt immer angenommen an Sohnes statt. Meint ja dasselbe. Oder man kann auch sagen, in den Sohnes Stand versetzt. Den Sohnes Stand. Also, wir finden das in unserem Text, damit wir das Sohnesrecht, so sagt es die Schlachterbibel, damit wir das Sohnesrecht empfangen. Und Paulus, also schlicht in unserem Wort, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Adoption als Söhne empfangen. Die Bibel kennt also dieses Wort auch noch in Römer 8, Vers 8, 15. Da schreibt Paulus das nochmal, nicht nur an die Galater. Das steht in Römer 8, 15. denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Hier haben wir es wieder. Den Geist der Sohnschaft empfangen. Auch hier könnte man übersetzen, ihr habt einen Geist der Adoption empfangen. Wir sollten uns auch Epheser 1, Vers 4 und 5 anschauen. Das könnte man mit folgenden Worten wiedergeben. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Adoption als Söhne. Da haben wir das dritte Mal in der Bibel diesen Ausdruck, wenn ein Mensch zu Christus kommt, dass er an Sohnes statt angenommen wird, dass er adoptiert wird. Wiedergeboren ist ein Begriff, Bekehrung ist ein Begriff, Errettung ist ein Begriff, Erlösung und was wir alles aufgezählt haben, aber auch die Adoption. Warum ist das so wichtig? Das will ich euch versuchen, in folgenden Gedanken anhand des Wortes Gottes nahe zu bringen. Vorab eine Klärung. Wenn Paulus immer von der Sohnschaft spricht und nicht von der Tochterschaft, dann müsst ihr wissen, Paulus redet in geistlichen Kategorien und nicht in fleischlichen Kategorien. Die Geschlechtlichkeit im Himmel, die spielt nicht mehr die Rolle. Da werden wir nicht mehr Mann und Frau im Sinne dessen sein, dass wir heiraten und freien und Geschlechtsverkehr haben. Deswegen spielt das Geschlecht auch für Paulus jetzt nicht die Rolle. Feministen, die würden sich gleich wieder aufregen, so eine Predigt zu hören, wenn dauernd von der Sohnschaft die Rede ist, nicht wahr? Und gar nicht die Tochterschaft erwähnt wird. Also, ihr wisst, es steht geschrieben in Galater 3, Vers 28, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Also, wenn wir jetzt von den Söhnen sprechen, ich muss nicht immer so gendern, ne? Und immer unbedingt dann auch die Töchter erwähnen. Muss ich das oder wie ist das? Ja, dann bin ich ja glücklich. Sparen wir Zeit und es ist alles dasselbe. Es gibt zwischen Mann und Frau vor Gott überhaupt keinen Unterschied. Was das Heil angeht und was die Berufung und die Würde des Menschen angeht, das ist also gar keine Frage, denn wir sind alle einer in Christus. Also das mal vorweg, dass wir uns nicht missverstehen. Der Gedanke der Adoption, der zeigt sich, mit diesem Gedanken der Adoption ist auch das Thema freie Gnade sehr verknüpft. Denn was machen Eltern, wenn sie ein Kind adoptieren wollen? Dann wählen sie es sich aus. Und sie nehmen eines, das ihrem Herzen gefällt. Es soll schon vorgekommen sein, dass ein Ehepaar gerade ein Baby gewählt hat, das besonders hässlich war. Denn sie sagten sich, dieses Kind wird gewiss von niemand anderem genommen. Und sie hatten Erbarmen. Und so bekommt dieses elende Kindchen eine Annahme an Kindes statt, an Sohnes statt. Es wird auserwählt. Es empfängt die Sohnschaft als eine freie Gabe. Und ihr wisst ja, was auch Paulus schreibt, Gott erwählt in der Regel, was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. So steht es geschrieben. Also, ihr Lieben, das ist eine große Gnade, dass wir in die Sohnschaft hinein adoptiert worden sind. Der Ausdruck Adoption zeigt auch, dass die Kinder Gottes nicht ganz mit Christus gleichgesetzt sind. Auch ein wichtiger Gedanke, der in diesem Wort der Adoption enthalten ist. Jesus ist ja der Erstgeborene. Ich würde mal sagen, der Naturgeborene. Von Haus aus in der Herrlichkeit immer dagewesen. Er ist der Sohn Gottes und wir heißen auch Söhne Gottes. Aber Paulus macht mit dem Bild der Adoption klar, dass der Sohn Gottes und die Söhne Gottes immer noch zu unterscheiden sind. Auch im Himmel ist Jesus ein anderer als wir. Ist doch so, ne? Er ist der Bruder, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, sagt die Schrift. Da bringt sie es ganz klar auf den Punkt, um das zu sagen. Christus allein ist von Ewigkeit her. Er ist Sohn und zugleich auch Gott, aber wir sind es natürlich nicht. Wir werden durch den Geist wohl in die Familie Gottes hineingeboren, aber von Haus aus stammen wir nicht aus dem Himmel, wie unser erhabener Bruder Jesus Christus. Wir werden lediglich in das Muster einer vorhandenen Sohnschaft aufgenommen. Wenn Jesus uns Brüder nennt, dann gibt es dennoch keinen Grund, uns mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Er bleibt der eingeborene Sohn vom Vater. Und deshalb auch Römer 8, 29, die Bezeichnung, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Aber was ich auch noch bemerken möchte, ist, dass die Liebe, mit der wir als adoptierte Kinder vom Vater geliebt werden, die gleiche Liebe ist, mit der der Vater den Sohn liebt. In der Stellung, im Stand bleibt ein Unterschied. Aber in der Liebe ist kein Unterschied. Das lehrt uns auch die Bibel. Das ist unglaublich schön. Ich hörte von einer Familie, deren erstes Kind ein angenommenes Kind war, weil sie bis dahin keine Kinder bekam. Als dann später doch noch leibliche Kinder kamen, konzentrierten Vater und Mutter alle Liebe auf diese eigenen Kinder. Und das adoptierte Kind wurde irgendwie zurückgesetzt. Und nicht mit so viel Liebe behandelt wie die biologisch geborenen Kinder. Wie schmerzlich muss das für das ausgegrenzte Kind gewesen sein? Das zeigt uns ein Beispiel schlechter Elternschaft. Aber in der Familie Gottes ist sowas nicht möglich. Unser Vater im Himmel liebt uns, die wir angenommen wurden an so eine Stadt, mit der gleichen Liebe, mit der er auch seinen eingeborenen Sohn geliebt hat. Lass dir das mal auf der Zunge, besser noch auf deinem Herzen zergehen. Die Liebe des himmlischen Vaters zu dir ist so herrlich und so gewaltig und unermesslich. Es ist die gleiche Liebe, mit der Jesus vom Vater geliebt wird. In Johannes 17, 26 erstmal Vers 23, da sagt Jesus, betet Jesus, damit die Welt erkenne, dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Es ist unglaublich. Ich möchte euch damit herausfordern. Überlegt das mal, denkt das mal durch, der du schon zu Jesus und zum Vater gehörst. Der Vater hat eine unbegrenzte Liebe zu dir. Was meint ihr, wann wird der Vater aufhören, Jesus zu lieben? Und wann wird er aufhören, dich zu lieben? Da kommt Freude auf, ne? Ja, da kommt Freude auf, ihr Lieben, da kommt Freude auf. Das ist die Freude des Heils, die Freude der Erlösten, das Glück der Erlösten. Und die Welt hat das nicht, die kennt das nicht. Sollte aber jemand hier sein, der sich hier verlaufen hat heute Morgen, dann sage ich dir, das ist auch für dich. Es kann heute der Tag sein, an dem Jesus, der Vater, dich adoptiert. Und du angenommen wirst an Sohnes Statt. Und dann wirst du in die Familie aufgenommen. In Vers 23, Johannes 17, da sagt es weiter, betet der Herr Jesus weiter: Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Da hast du es nochmal. Also, es ist ein gewaltiger Trost, angenommen worden zu sein an Sohnes Statt. Das ist keine Stiefsohnschaft, sondern es ist eine echte, echte Sohnschaft. Wir haben sie erklärt. Aber das war jetzt erst der Anfang. Wir gehen mal zu Vers 7 unseres eingangs gelesenen Textes. Da steht: So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Die grundtextliche Übersetzung, das ist die Übersetzung von Luther, Schlachter übersetzt: So bist du nun nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Hier wird in einem Haushalt damals im Orient oder im Rom zwei verschiedene Stellungen beschrieben. Das eine ist der Sklave im Haushalt. Und das andere ist der Sohn. Und diese beiden haben eine unterschiedliche Stellung. Und in dem Moment, wo ein Mensch aus Gnade von Jesus, von Gott in Jesus Christus angenommen wird und adoptiert wird, wird aus einem Sklaven ein Sohn. Alle Menschen leben im Schöpfungshaushalt Gottes als Sklaven. Sklaven der Sünde. Was ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Sohn im Haus? Einem Knecht und einem Sohn. Man kann auch sagen, die Frage stellen, worin besteht, um mit heutiger Sprache zu sprechen, worin besteht der Unterschied zwischen einem abhängig beschäftigten Arbeiter und dem Sohn der Firma? Habt ihr eine Idee? Helf mir mal. Der Sohn hat Anteil und der Arbeiter nicht. Der Arbeiter arbeitet nach Vertrag und kann was? Sag das doch laut. Der kann gekündigt werden. Und der Sohn? Das ist schwer, ne? Denn der Sohn ist doch Erbe, hast du gerade gesagt. Merkt ihr das? Den Unterschied? Der eine ist nur geschäftlich im Haus und der andere ist familiär im Haus. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Um es auch vorweg zu sagen, es gibt auch Christen, die haben das noch nicht verstanden, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern Söhne. Und sie gestalten ihr christliches Leben nach dem Gesetz, nach dem Vertrag. Ihr wisst ja, heute wird ja gestreikt wie verrückt. Die Lokführer streiken, die, weißt du noch, die Flugzeuge streiken, na, die nicht, aber das Bodenpersonal und Piloten streiken, alles streiken. Worum geht es da? Die wollen Tarifverträge ausarbeiten. Ich habe noch nie von einem Streik der Söhne deutscher Familienunternehmen gehört. Habt ihr das gehört? Also, das gibt ja Familienunternehmen in Deutschland. Aber habe ich noch nie gehört, dass die Söhne und Töchter, die in den Firmen ihrer elterlichen Betriebe arbeiten, dass die auf die Straße gegangen sind für bessere Tarifverträge und bessere Löhne. Warum nicht? Der ganze Kram gehört ihnen doch. Das ist der Unterschied. Und so ist es auch im Geistlichen. Und das ist das, was Paulus den Galatern hier so deutlich sagen will. Im Alten Testament waren die Menschen unter dem Gesetz. Und Christen, die das Evangelium noch nicht verstanden haben, die noch nicht zur Sohnschaft gekommen sind, die verstehen das Christsein auch noch als Gesetzesbefolgung. Sie leben in der Knechtschaft des heiligen und fordernden Gesetzes, das sie nie erfüllen können. Sie müssen Verträge erfüllen, um beim Chef gut dazustehen. Und das macht das Christsein so schwer, zur Quälerei. Wenn sie alles taten, was die Vorschriften verlangten, dann konnten sie Segen erwarten. Wenn nicht, war Fluch und Verderben ihr Teil. Aber niemand schaffte es. Deshalb befanden sie sich alle, wie die Bibel sagt, unter dem Fluch des Gesetzes. Das heißt, wenn jemand nicht in der Sohnschaft steht, den Geist der Sohnschaft empfangen hat, nicht angenommen worden ist, an Sohnestatt nicht adoptiert worden ist, dann lebt er als Sklave, dann lebt er als Knecht unter der Sünde. Und wie sie im Englischen sagen, try it harder. Versuch es besser, versuch noch mehr. Versuch ein guter Mensch zu werden. Und das wird nicht. Und du schaffst es nicht. Die christlichen Regeln, die kotzen dich an am Ende. Das ist ja furchtbar. Du hast auch keine Kraft dazu. Und deswegen ist für viele Menschen das christliche Leben eine Qual. Sie laufen mit langen Gesichtern rum wie ein Sklave im römischen Haushalt. Sie stehen unter Gesetz und wollen den Herrn gut stimmen. Aus Angst, dass er sie sonst rausschmeißt. Und so gibt es Christen, die gehen in die Kirchen und feiern Abendmahl, damit sie nur nicht in die Hölle kommen. Und wollen fromm sein, so gut wie sie es können. Sie arbeiten nach Vertrag. Sie haben einen Tarifvertrag mit Gott. Und das Ganze läuft unter der Chiffre Angst. Angst. Angst vor der Verdammnis. Angst vor Gott. Angst vor dem Herrgott. Angst vor dem Richter. Angst, 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 Angst. Wenn du nicht dich anstrengst, wer weiß, was eines Tages passiert. Das ist, was Paulus im ganzen Galaterbrief, auch im Römerbrief, seinen Lesern und auch uns klar machen will. Was für ein Verhältnis hast du zu Gott? Hast du ein Knechtsverhältnis oder ein Sohnschaftsverhältnis? Und unser Text sagt, so seid ihr nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Ich möchte, dass ihr das mal zusammen sagt. Nicht mehr,
sondern Sohn.
Gut. Nochmal. Das vergesst ihr euer ganzes Leben jetzt bitte schön nicht mehr. Wenn ihr denn Söhne und Töchter Christi Gottes seid, habt ihr verstanden? Wenn ihr das erfahren habt, angenommen worden zu sein an Sohnes Statt, wenn ihr errettet worden seid, wenn ihr bekehrt worden seid, wenn ihr die Wiedergeburt erlebt habt, wenn ihr angenommen seid an Sohnes Statt, dann habt ihr einen Stellungswechsel vollzogen. Ihr habt kein Knechtsverhältnis mehr zu Gott, sondern ihr habt ein Sohnschaftsverhältnis zu Gott. Halleluja! Ist das wunderbar? An dieser Stelle, da erinnere ich mich an unseren Neffen, den Neffen meiner Frau. Der war 16 oder 17, 15 war und mit 18 wirst du ja volljährig. Und der hatte doch tatsächlich, Gertruds Bruder war gestorben und die Schwägerin, also die beide Eltern von Stefan, waren gestorben. Und der Junge war alleine. Und wo sollte er hin? Tante Gertrud war da. Und dann hat Gertrud zu mir gesagt, und ich habe auch zu ihr gesagt, weißt du, Schatz, uns bleibt nichts anderes übrig und wir möchten das auch. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen. Jetzt muss der Stefan zu uns nach Hause. Er hat kein Zuhause mehr. Die anderen beiden Brüder, die er hatte, die waren auch noch in der Ausbildung, die waren jung, die konnten das nicht. Also kam er zu uns. Und der Bursche, das war so ein wohlerzogener Junge, der lebte bei uns, obwohl er schon tagelang oder mehrere Wochen da war, immer noch wie ein Fremder. Er hat dann gesagt, Tante Gertrud, darf ich mir eine Scheibe Brot nehmen? Christian ist unser Sohn, der lebte dann auch noch. Unsere Töchter waren nicht da, sondern die beiden waren da. Christian hätte seine Mutter nie gefragt, Tante Gertrud, darf ich eine Scheibe Brot nehmen? Sondern was macht der Sohn? Der nimmt sich eine Scheibe Brot, Halleluja. Ist das gut oder schlecht? Ist das gut? Ja, ich finde, so gehört sich das, nicht wahr? Wenn ich ein Sohn bin und ich habe Hunger, dann kann ich bei Mama und Papa eine Scheibe Brot nehmen. Und dann darf ich mich in den Sessel setzen und darf ich dies und darf ich jenes. Ich sage zu Gertrud, weißt du was, ich muss mit dem Jungen reden. Der benimmt sich nicht wie ein Junge hier zu Hause, wie ein Sohn. Und dann habe ich mich an einem Abend mit ihm hingesetzt und habe gesagt, Stefan, du musst wissen, du bist zwar auf dem Papier unser Neffe und unser Gast, aber jetzt lass es dir sagen und präge es dir ein, du bist unser Sohn, genau wie Christian. Hast du das verstanden? Jawohl, Onkel Wolfgang. Ich habe ihm das, weil er an diesem Punkt, nicht, er lebte bei uns, jetzt nicht wie ein Sklave, aber ihr versteht, was ich meine. Er lebte wie ein Gast, er lebte wie ein Fremder. Er lebte, als wenn er nicht ganz zu uns gehört. Ganz anders als unser Junge. Und dann komme ich nächsten Tag, nachdem ich ihm diese Predigt gehalten hatte, komme ich spät abends nach Hause, wie so oft, vom Predigtdienst. Meine Frau war schon im Bett und ich esse so liebend gern Schokolade, kalte Schokolade mit kalter Milch. Wenn ich abends nach Hause komme, erster Gang am Kühlschrank. Deswegen habe ich hier auch dieses Ding hier. Ich gehe ran und mache die Tür auf, Schokolade ist weg. Ich sag, ich bin hochgeschlichen zu meiner Frau ins Schlafzimmer und da war sie wach. Ich sag, Schatz, wo ist die Schokolade im Kühlschrank? Dann sagt sie, die hat wohl Stefan genommen, nicht wahr? Ich sag, wieso hat der denn jetzt die Schokolade genommen? Ja, du hast ihm doch gesagt, er ist dein Sohn, nicht wahr? Ach so, dachte ich, das bedeutet das, dass er mir die Schokolade dann wegnimmt, nicht wahr? Ihr versteht, was ich euch damit mitteilen will. Absolut, nicht wahr? Absolut. Merkt ihr, was dieser Vers in Galater 4 uns zu sagen hat? So seid ihr nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Und es gibt Christen, die leben wie Stefan bei Gott zu heilen. Die leben wie Fremde, wie Knechte, wie Sklaven, wie Vertragspartner, haben Angst vor der Kündigung, dass sie rausfliegen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ihr lieben Freunde, ist die Botschaft des Evangeliums. Wer errettet wird und wer sich bekehrt und seine Sünde bekennt und angenommen wird durch den Glauben an Jesus Christus, der aus dem wird ein Sklave ein Sohn. Und deswegen sagt Paulus immer wieder, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, was denn? Haha, sag's mal laut. Abba. Das heißt Papa. Abba, ich bin zu Hause. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Wie gewaltig ist das? Also, du darfst zu deinem Papa, zu deinem Vater kommen, wann immer du willst. Der Thron der Gnade ist frei durch Jesus Christus. Und noch etwas, du bist, wurde ja auch schon gesagt, du bist ein Erbe des Reiches Gottes. Du bist sicher und geborgen. Niemand, so hat das Lied geheißen, kann uns aus der Hand Gottes reißen. Also, das möchte ich euch dringend ans Herz legen. Ihr lebt nicht durch das Gesetz, sondern ihr lebt durch die Gnade. Meine Mutter hat einmal zu mir gesagt, als ich sie schwer geärgert hatte, mein Vater war auch recht früh gestorben und ich war also das Gegenteil eines pflegeleichten Sohnes. Ich habe meiner Mutter sehr viel Not gemacht. Und einmal habe ich sie so sehr geärgert und dann hat sie zu mir gesagt, Junge, wenn du so weitermachst, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, wie soll das denn gehen? Das geht nicht! Das geht nicht! Und dann hat sie mich angeguckt, hat sie gelacht und hat sie gesagt, recht hast du, komm her. Und hat sie mich gedrückt. Dann war die Liebe zur Mutter und zum Vater wieder da. Das ist einfach unsere Grundbeziehung. Die Liebe hört nicht auf. Das ist das Leben, das ist das Heil. Was wäre die Sohnschaft, wenn ständig die Drohung bliebe, bei Versagen wieder hinausgeworfen zu werden? Ein Kind, das mit solchen Ängsten im eigenen Elternhaus leben muss, das wird bald verhaltensgestört sein. Und es gibt so viele verhaltensgestörte Christen. Das wäre nicht die Freiheit der Kinder Gottes, sondern das wäre die Angst der Kinder Gottes. Wo wäre dann der Unterschied zwischen den Sklaven und den Söhnen? Dann stünden die Söhne und Töchter Gottes ja noch genauso wie die Ungläubigen unter der Drohung der Verdammnis. Dann wäre die Bekehrung ja gar nicht der große Wendepunkt in ihrem Leben. Danach bliebe alles beim Alten, aber es bleibt nicht beim Alten. Denn Gott, haben wir gelesen, sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, die Sklaven waren, loskaufte, damit wir die Annahme an Sohnes statt empfingen. So sind wir nicht mehr Sklaven, sondern Söhne. Ich kann hier aber noch nicht Schluss machen, weil vielleicht der eine oder andere denkt, na ja, Pastor Wegert aus Hamburg, wenn das so ist, dass der Sohn keinen Vertrag mit dem Vater hat und dass da keine Kündigung zu befürchten ist und dass ihm sowieso alles gehört, dann kann er ja im Hause Gottes leben, wie er will. Ihm gilt ja kein Gesetz. Gibt so im Hinterkopf, so haben manche Leute das. Wenn ich gerettet bin, immer gerettet bin und für immer begnadet bin und für immer Sohn bin und auch Erbe bin, dann muss der Arbeiter muss sich benehmen. Aber ich machen, was ich will. Ich kann auch, wenn ich will, kann ich eigentlich auch die Bude anstecken. Ich bin ja, mir kann ja nichts passieren. Ich bin ja Sohn. Ich kann ja sündigen, so viel wie ich Lust habe. Mir passiert ja nichts. Was haltet ihr davon? Das sei fern. Wir gehen wieder, auch bei dieser Frage, jetzt zurück in das normale Leben, wie wir das alle kennen. Was macht man mit einem Sohn im Vergleich zu einem Fremden? Wer hat das gesagt? Einer, der kein Sohn war, hat gesagt, der wird erzogen. Guck mal. Man spricht ja, du sprichst meine Predigt hier jetzt. Ja, wenn der Papa ein guter Papa ist, dann hat er kein Vertragsverhältnis zu seinem Sohn. Das ist richtig. Und kein Tarifvertrag. Aber der Papa erzieht den Sohn, wenn er ihn lieb hat. Das müsst ihr euch merken. Wenn ihr glaubt, jetzt habe ich den Geist der Sohnschaft und nun kann ich sündigen, wie so viel ich will und der Adam im Reiche Gottes, mir gilt kein Gesetz und so weiter, das ist halt nur für die Sklaven und die Knechte und die abhängig Beschäftigten. Hoho, ich kann nicht gekündigt werden, ich bin hier also der Held. Dann kann ich sie sagen, Vorsicht, Vorsicht. Wenn du ein Sohn bist, darfst du aber lieber Vater sagen. Aber derselbe Vater, mit dem du ein Verhältnis der Liebe, des Vertrauens und der Gemeinschaft hast, dem du aber sagen kannst, derselbe Vater zieht dir auch die Ohren lang. Aber manchmal, hallo, bei diesem Punkt muss ich auch innehalten und mich an eine Geschichte in meiner Kindheit erinnern. Ich bin ja nach dem Krieg, also ich bin 43er Jahrgang und dann war ich, wie alt war ich denn? War ich 7, 8, 9 Jahre alt? Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schon 10, kann ich nicht mehr sagen. Das waren die hungrigen Nachkriegsjahre in Hamburg. Die ganze Stadt war zerstört. Ich sah nichts anderes als Trümmer in Hamburg. Und dann habe ich die Trümmern durchlaufen. Wir hatten noch nichts zu essen. Und da gab es ein paar Schrebergärten ein Stück weiter längs und da waren so schöne Äpfel. Und wir waren eine Gruppe von 5, 6 Burschen über den Zaun und dann haben wir geklaut die Äpfel vom Baum und die Taschen voll gemacht. Und dann kamen wir mit der Beute wieder zurück über den Zaun und dann steht ein Polizist und nimmt uns in Empfang. Und dann sagt er, was habt ihr denn hier? Ja. Auf einmal sagt er zu mir, du Junge, komm mal her, wie heißt du? Ich denke, warum nimmt er mich denn? Wir sind doch 6. Wo wohnst du? Damals hatten wir noch Respekt vor den, in Hamburg sagten wir Udels. Aber da hatten wir Respekt vor diesem Beamten da. Dann nimmt der mich beim Kragen und schleppt die ganze Bande zu meiner Mutter nach Hause. Da steht er vor der Haustür mit mir und den anderen Banditen. Mutter macht die Tür auf. Und sie sagt, der Polizist, guten Tag, Frau Wegert, ihr Sohn hat Äpfel geklaut. Ihr Sohn hat Äpfel geklaut. Ich denke die an. Meine Mutter guckt mich an. Eine rechts, eine links, dass ich schwindelig wurde und nicht mehr wusste, wo ich hingucken sollte. Als die Sache zu Ende war, ich mit Mama alleine war, habe ich zu ihr gesagt, Mama, das finde ich aber nicht in Ordnung von dir, dass du nur mir die Ohrfeigen erteilst. Die anderen haben noch viel mehr Äpfel geklaut. Was hat meine Mutter mir wohl geantwortet? Was hat sie mir geantwortet? Woher wisst ihr das? Wart ihr dabei? Aber ihr habt es getroffen. Das ist schon, und das ändert sich nicht. Auch wenn alles moderner werden soll, angeblich. Das Grundsätzliche bleibt alles beim Alten. Die Sonne geht morgens auf und abends unter. Ob modern oder unmodern. Und auch das bleibt beim Alten. Es ist wahr. Meine Mutter hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn und deswegen hast du die Backpfeifen. Werde ich nie vergessen. Und dann sagt sie noch einen anderen Satz hinterher, was gehen mich die anderen an? Kennt ihr das alles so ein bisschen, ne? Wir sind ja nicht lebensfern, wir kommen ja alle aus dem Leben. Und das will ich euch einfach mal so da lassen und beschäftigt euch mal mit diesem Gedanken. Das ist eine Botschaft in der Bibel. Wir wundern uns manchmal, dass es den Gottlosen so gut geht, ne? Da ist ja der Asaf auch drüber gestolpert. Und viele andere auch. Die verdienen Geld. Die vergnügen sich ohne Konsequenzen. Und bauen krumme und schiefe Sachen und kommen überall durch. Und alles klappt und alles flutscht und alles läuft. Die haben Erfolg und die glänzen. Und Und wir sind immer so ehrlich. Und es wird immer weniger. Das ist doch manchmal, dann wirst du eifersüchtig, die Gottlosen. Weißt du, was der Hintergrund ist? Warum geht es den Gottlosen gut? Was? Wie? Er schlägt sie nicht. Er züchtigt sie nicht. Sie sind nicht seine Kinder. Sie sind die Gottlosen. Und die lässt er laufen. Aber seine Kinder lässt er nicht laufen. Sondern die züchtigt er. Wie heißt es in Jakobus? Wer der Vater, der seinen Sohn lieb hat, den züchtigt er. Und dann heißt es sogar, den schlägt er sogar. Diese Stellen müssen wir heute rausstreichen aufgrund des Gesetzes. Man darf ja seine Kinder nicht mehr schlagen. Ich bin auch der Meinung, im Jähzorn und mit Rachegefühlen und so weiter. Es gibt Kindesmisshandlung. Das ist verboten bei Gott. Lange bevor der Staat irgendwas verboten hat. Da braucht ein Gotteskind keine Nachhilfe vom Staat. Sondern wir wissen, was Erziehung ist und was Misshandlung ist. Das können wir wohl unterscheiden. Das lehrt uns die Bibel. Reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Furcht des Herrn. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen wissen, weil wir Söhne sind, liebe Schwestern und Brüder, darum gibt es in unserem Leben auch viele Schwierigkeiten. Wir befinden uns in der Hochschule Gottes. Du sollst Abitur machen. Wir studieren an der Universität des Himmels. Und da sind die Kriterien, die sind hoch. Gott möchte edle Menschen aus dir machen, aus uns machen. Wir sind seine Söhne. Gott möchte was aus uns machen. Und deswegen erzieht er uns, diszipliniert er uns, lässt uns nicht alles gelingen, wenn er die Gottlosen mit ihren Sünden durchlässt, aber uns lässt er nicht damit durch, sondern uns kriegt er beim Schopf und sagt, so nicht, mein Kind, du bist nach meinem Namen genannt und ich will nicht und lasse nicht zu, dass du meinen Namen, die Ehre meines Namens in den Dreck ziehst. Und darum werde ich dafür sorgen, dass du nicht als Schnapsleiche und Besoffener im Rinnstein liegst. Dass die ganze Stadt über meinen Namen lästert. Sondern ich werde dich erziehen. Ich werde eingreifen. Und wenn es bis zum Tode geht, ich werde dich nicht so laufen lassen. Und wir wundern uns, Brüder und Schwestern, das ist aber nicht Gericht. Versteht ihr das? Das ist was völlig anderes als beim Sklaven oder beim Knecht. Der wird abgeurteilt, der wird entlassen, der wird rausgeschmissen, der geht verloren. Aber du doch nicht. Du gehst nicht verloren. Gott sorgt dafür. Aber so dreckig, wie du bist, kommst du nicht in den Himmel. Erst wird gewaschen. Ja, erst wird gewaschen. Und Gott reinigt und Gott heiligt. Und Gott diszipliniert. Und Gott zeigt dir den Weg. Und langsam aber sicher, wenn du immer erwachsener wirst im Geiste, wenn du langsam aber sicher ein Mann oder auch eine Frau in Christus geworden bist, dann schaust du auf dein Leben zurück und sagst, danke, danke für die gute Erziehung. Danke, dass du es ernst mit mir gemeint hast. Dass du mich nicht vernachlässigt hast, wie dieser Bruder gesagt hat, mein Vater hat mich nicht erzogen. Er hätte gerne, dass er ihn erzogen hat. Und unser Vater im Himmel lässt das nicht. Jetzt hast du heute zwei Wahrheiten. Die halt fest für dein ganzes Leben. Deine Beziehung zu Gott ist eine Sohnesbeziehung und keine Knechtsbeziehung. Du stehst nicht unter dem Gesetz. Und doch gilt für dich das Gesetz. Aber nicht über den Buchstaben, sondern über die Liebe und die Familie. Und Gott, dein Vater, zu dem du aber Vater sagen kannst, er ist ein gütiger, gerechter, liebevoller, weiser Vater. Und er hat ein so großes Interesse an deinem Leben, dass er dich nicht laufen lässt, sondern dass er dich erzieht. Gott helfe uns. Der Herr segne uns. Amen. Wir stehen auf miteinander. Ja. Lieber Herr, ich möchte dich herzlich bitten für Menschen, die so etwas vielleicht heute das erste Mal gehört haben, dass sie doch auch zu dir kommen. Dass sie sich aufnehmen lassen in die Sohnschaft. Rufe dir heute Morgen Menschen heraus, die du zu deinem Eigentum, zu deiner Sohnschaft adoptierst. Dass die Angst verschwindet. Dass die Freiheit der Kinder Gottes in ihrem Leben Wirklichkeit wird. Errette heute Menschen, dass sie aus der Sklaverei, aus dem Sklavenstand in den Sohnesstand kommen. Und dann bitten wir dich, Herr, nimm deinen Weg mit uns. Und wir danken dir für erziehende Gnade, die uns nicht laufen lässt, sondern die uns dahin bringt, wo du uns haben willst. Du bist ein guter Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen.